So, guten Morgen. Fangen wir an mit der Vorlesung. Wir hatten ja angefangen, uns jetzt nochmal Störungen im frühen Universum genauer anzuschauen. Erst hatten wir ja Idealfälle studiert, also Strahlung in strahlungsdominierten Universum, dunkle Materie im materiedominierten Universum. Das war jetzt erstmal nur für ein Fluid, aber die Realität sieht natürlich anders aus. Wir haben wechselwirkende Fluide, mehrere Fluide im frühen Universum, halt Strahlung, dunkle Materie, Baryon, Photon, Neutrinos, die alle zusammen miteinander wechselwirken, irgendwie über die Einsteinschen Feldgleichung und über die Erhaltungsgleichung. So, und dann haben wir angefangen, uns das volle System mal irgendwie anzuschauen. Haben also letztes Mal angefangen, uns die Anfangsbedingungen anzuschauen. Wir haben festgestellt, es gibt zwei verschiedene Typen von Anfangsbedingungen, die wir setzen können. Einmal eben adiabatische. Das heißt, es gilt dann für die totale Energiedichte oder dann eben Krümmungsanfangsbedingungen, wo man eben sagt, die Krümmung ist null, sogenannte Isocurvature-Moden. Und dann hatten wir eine Größe eingeführt, die Eichinvariant ist. Das hat man zum Schluss besprochen. Wir hatten die Gleichung gelöst und hatten dann eine Funktion gefunden, Zeta, die nur noch von K, also von dem Wellenzahlvektor abhängt und eben nicht mehr von der Zeit. Und es stellt sich heraus, dass diese Größe Zeta in der Tat eine eichinvariante Größe ist. Das heißt, eine Größe, die also nicht nur in der konformen Newtonschen Eichung auftaucht, die wir gewählt haben, sondern auch in anderen Eichungen eben immer wieder auftaucht. Also eichinvariante Größe. Das war Zeta, hängt nur von K ab. Das war minus Phi, was von K und Eta abhängt, plus Delta Rho über 3 mal P plus Rho. Und eben für die totale Energiedichte und den totalen Druck. Ja, also die Ether-Abhängigkeit, die kürzt sich hierbei heraus. Das heißt, wir können also die Anfangsbedingungen dadurch angeben, indem wir halt die Anfangsbedingungen hier für diese Zeta-Funktion angeben oder andersherum, indem wir den Dichtekontrast vorgeben von einer Größe und dann sind alle anderen Größen, alle anderen Dichtekontraste sind eben dann gegeben. Eben weil wir nur diese eine eichinvariante Größe haben. Gut. Es gibt noch eine andere eichinvariante Größe, die man gerne einführt. Die sieht ähnlich aus wie die andere. R, es stellt sich heraus, dass das hier eine Größe ist, die was mit der Krümmung zu tun hat. Und die definiert man als minus Phi plus A' über A mal der totalen Geschwindigkeit. Das ist ja die andere Größe, die im Prinzip noch in unserem Fluid auftaucht. Und es stellt sich auch heraus, dass diese Größe dann eichinvariant ist. Ja. Gut, aus Einsteins Gleichung kann man sich nun herleiten, wie diese beiden Größen Zeta und R voneinander abhängen. Das heißt, wir gucken uns an, Zeta minus R, das ist dann gleich, das Phi fliegt raus, das heißt, wir haben hier nur noch da stehen dann Delta Rho total über 3 mal der Summe aus dem Druck und der totalen Energiedichte minus A' über A mal der totalen Geschwindigkeit. Und wenn man das einsetzt, ein bisschen die Gleichung massiert, erhält man nur einen Term. Der geht es proportional zu k Quadrat Phi über 12 Pi g h Quadrat mal der Summe aus dem totalen Druck und der totalen Energiedichte. Gut, also das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Größen. Nun ist diese Größe eigentlich nur interessant für Moden, die sich außerhalb des Horizonts befinden, beziehungsweise für die Anfangsbedingungen. Ja, für Moden außerhalb des Horizonts haben wir eine Bedingung an k. So für Moden außerhalb des Horizonts da gilt eben, dass k Eta sehr viel kleiner als 1 ist. Und dann wären in dem Fall, oder ich gehe dann über eben zu Moden, im Extremfall, dass k gleich 0 ist, dann ist in dem Fall das Zeta identisch gleich dem R. Wenn ich mich also in diesem Limes befinde und gegen k gleich 0 gehe, dann ist in der Tat sind die beiden äquivalent. Gut. Jetzt haben wir also diese eigeninvarianten Größen. Jetzt brauchen wir nur noch die Beziehung zwischen den einzelnen Dichtekontrasten und dem Gravitationspotential hier, Phi, dieser Größe. Wir schauen uns das an. Erstmal für die strahlungsdominierte Phase, denn das sind die Moden, die interessant sind für uns. Denn die Moden, die dann später eintreten, die sind dann auf viel, viel größeren Skalen, die sind für uns erstmal nicht interessant. Die interessanten Skalen dann für die Strukturformation, die treten eben im strahlungsdominierten Universum in den Horizont ein. Und auch da werden natürlich die ganzen Anfangsbedingungen festgelegt, denn wir wissen, im frühen Universum gehen wir vom materiedominierten Universum zu einem strahlungsdominierten Universum und da werden eben die ganzen Moden fixiert. Also gucken wir uns das Ganze an jetzt für ein strahlungsdominiertes Universum, radiation-dominated Universum oder Epoche. Das heißt also, die totale Energiedichte Kontrast ist jetzt, entspricht der Strahlung. Und wir hatten vorher schon festgestellt, es ist jetzt im Prinzip der Fall, dass wir ein Fluid haben. Und für den Fall hatten wir schon herausgefunden, dass der dichte Kontrast für Strahlung entspricht gerade minus 2 mal dem Gravitationspotential. Das hatten wir im Kapitel 4, hatten wir uns das überlegt, dass das die Lösung ist der Einsteinschen Gleichung und der Erhaltungsgleichung. So, für die adiabatische Mode gilt das für den totalen Dichtekontrast. In dem Fall ist es jetzt der für Strahlung, also der für Photon oder für Neutrinos ist dann gleich, ist dann auch minus 2 mal Phi. Und jetzt benutzen wir die Zustandsgleichung für dieses relativistische Fluid. P ist 1/3 Rho. Und setzen das jetzt ein in die Definition von Zeta. Also ist Zeta ist dann gleich minus Phi plus Delta Rho über 3P plus Rho ist gleich minus Phi minus, so. Jetzt für P setzen wir 1/3 Rho, also gibt es hier uns ein 4 hier unten, 4 Rho insgesamt. Und oben haben wir dann noch ein Delta Phi stehen. das Delta Rho ist hier gerade hier minus 2 Phi mal Rho. Also setze ich das hier oben ein, minus 2 Phi mal Rho. Ja. Und das heißt, insgesamt kriege ich also hier nochmal ein plus ein halb. Was habe ich denn hier stehen? So. Kriege ich also noch minus ein halb heraus. Das heißt, insgesamt ist das minus 3 halbe mal Phi. Okay. Oder andersherum kann ich dann eben immer Phi ausdrücken durch diese Eichenvariante. Größe Phi ist also minus 2 Drittel mal Zeta. Und für Moden, die weit außerhalb des Horizonts sind, entspricht es gerade minus 2 Drittel mal R. Gut, nun kann ich mir aus den Erhaltungsgleichungen eben überlegen, was für Konsequenzen das hat eben für den Dichtekontrast von kalter, dunkler Materie. Erhaltungsgleichung für Materie. Dann ist dann Rho m Strich plus 3a Strich über a. Da würde jetzt ein p plus Rho stehen. Für Materie ist der Druck gleich 0. Für kalte, dunkle Materie, also ist das Rho Materie, ist gleich 0. Bekomme ich hier dann eine 4 herein, weil das p gleich ein Drittel Rho ist. Ist gleich 0. Okay. Also zum einen haben wir dann eben für Delta M, das ist ja definiert als Delta Rho M über Rho M. Dann hatten wir den Ansatz gewählt, für Delta Rho M war das Rho Strich mal Epsilon. Rho Strich mal Epsilon über Rho M für adiabatische Anfangsbedingungen. Und das ist aus der Erhaltungsgleichung minus 3a Strich über a mal Epsilon. Funktion, die von K und von Eta abhängt. Für die Strahlung analog, das ist dann Delta Rho Strahlung über Rho Strahlung. Da hatten wir den gleichen Ansatz gewählt für Delta Rho Strahlung, also ist das Rho Strich Strahlung mal Epsilon über Rho Strahlung. Und das ist aus der Erhaltungsgleichung dann ein minus 4 A' über A Epsilon. Nun soll Epsilon gleich sein, das heißt, wir können daraus sofort folgendes schlussfolgern, dass eben jetzt das Verhältnis dieser Dichtekontraste für eine adiabatische Anfangsbedingung, wo wir also den gleichen Epsilon-Faktor hier drin stehen haben, einfach nur gegeben ist hier durch einen Faktor 3 zu 4. Das ist das Verhältnis der Dichtekontraste. Das heißt, wir stellen also fest, das hängt nur von der Zustandsgleichung ab. Das heißt, für alle Materieformen, die nicht relativistisch sind, ist der Dichtekontrast gleich. Ja, ist Delta M. Und der ist gegeben durch 3 Viertel mal den Dichtekontrast der Strahlung. Und das entspricht dann eben auch dem Dichtekontrast von Photonen und von Neutrinos und von anderen. Und ist gegeben durch minus 3 halbe mal Phi. Und das entspricht dann auch gerade der Größe R. Und dann sehen Sie auch, warum man diese Größe R hier eingeführt hat oder Zeta, weil das genau dem Dichtekontrast entspricht. mache ich das mal hier in der großen Box. Das mal weg. Also wichtig ist Delta Cold Dark Matter, ist also 3/4 mal den Delta der Strahlung. Und das entspricht gerade der Größe R in der kleinen Box zusammengefasst. Gut. Das gilt also für die adiabatische Mode. Sind dazu noch Fragen?
Gibt es da einen Standard für R? Das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo die im Gleichgewicht waren. Also wo nicht Gleichgewicht, wo strahlungsbasiert, materiebasiert und strahlungsbasiert.
Das ist jetzt für den Zeitpunkt ganz, ganz im frühen Universum, wo diese Dichtekontraste irgendwie entstanden sind. Das sind die Anfangsbedingungen. Wo die herkommen, sagen wir hier nicht. Es sind auch nicht fixiert, die Werte erstmal. Auch die K-Abhängigkeit ist erstmal nicht fixiert. Die müssen wir dann aus der Beobachtung rausziehen. Die machen wir dann heute noch. Ja, kennt man. Da kommen nämlich genau diese Funktionen raus, die Sie überall in den WMAP und Planck-Daten eben immer wieder sehen. Da müssen wir aber erst noch ein bisschen was machen über gaußsche Felder und dann kommen wir genau zu diesem Leistungsspektrum, was man in der kosmischen Hintergrundstrahlung misst. Und damit fixiert man dieses R im Prinzip. Also das misst man in der kosmischen Hintergrundstrahlung, diese Anfangsbedingung als Funktion von K.
Adiabatisch heißt alles im Gleichgewicht.
Ja, alles zusammen. Also es gibt keinen Wärmeaustausch, so das gesamte Fluid hat halt irgendwelche Schwankungen in der totalen Energiedichte. Und im anderen Fall sagt man halt, ich habe nur Schwankungen in einem Anteil. So dass also insgesamt die Temperatur ist flach und ich kriege dann eine Krümmung rein durch eine Komponente, die dann irgendwie fluktuiert. So. Zur Interpretation von diesem R, man kann das also dann allgemein definieren. Wenn man das allgemein definiert mit diesen Größen, wenn wir die Metrik ansetzen, da hatten wir ja zwei skalare Funktionen, das Phi und nochmal das Psi. Und irgendwann hat man das Phi gleich minus dem Psi gesetzt. Wenn man das nicht machen würde, stellt man fest, dass die korrekte Eichenvariante Definition, da würde man das minus Phi durch ein Psi ersetzen. Aber das wäre also die richtige Eichenvariante Definition. Und dann kann man sich angucken mit den Einstein-Gleichungen, was dann dieses R bedeutet. Und das stellt sich heraus, dass also das R ist die räumliche Krümmung. Das heißt, ich gucke mir die Krümmung an von einer Hyperfläche, dann in drei Dimensionen. Also ich mache irgendwie jetzt Schnitte durch meine vierdimensionale Raumzeit. Und auf diesen Hyperflächen gucke ich mir die Krümmung an. Das meine ich mit räumlicher Krümmung, also die räumliche Krümmung. Also im Prinzip ist es dann der Ricci-Skalar auf dieser Hyperfläche, die räumliche Krümmung auf Hyperflächen, auf 3D-Hyperflächen. Und jetzt muss ich noch sagen, wie ich diese Hyperflächen definiere, diese Schnitte durch die vierdimensionale Raumzeit. Man nimmt Hyperflächen mit konstanter Energiedichte. Mit konstantem Rho total. Ja, das finden wir raus. Also wenn wir adiabatische Moden ansetzen in linearer Näherung, dann findet man heraus, dass diese räumliche Krümmung Also ich habe konstante Energiedichte, aber trotzdem ist diese Hyperfläche dann gekrümmt, weil ich diesen Schnitt durch den Raum eben so machen muss, dass ich konstante Energiedichte folge. Dann ist diese räumliche Krümmung entspricht gerade dem Dichtekontrast.
Die konstante Energiedichte, das ist das Integral über diese gesamte Fläche oder was ist das? Oder ist das lokal?
Nee, das ist schon global. Also ich habe eine vierdimensionale Raumzeit. Und nun kann ich mein Koordinatensystem hier irgendwie definieren und mir Größen darauf anschauen. Und was man natürlich üblicherweise macht, man guckt sich die Entwicklung des Universums an und gibt zum Beispiel Äther vor. Das heißt, man würde dann also Schnitte machen, Hyperflächen mit konstanten konformer Zeit. Und würde dann eben diese dreidimensionalen Anfangsbedingungen, die ich vorgebe, die würde ich dann evolvieren in der Zeit. Ich kann es aber auch eine andere Größe machen. Ich kann sagen, ich gucke mir jetzt das Ganze nicht an als Funktion von Äther, sondern als Funktion der Energiedichte. Ich sage eben, die Energiedichte, die wird immer größer oder immer kleiner. Also mache ich Schnitte mit konstanter Energiedichte. Kann ich machen. Und dann stellt man fest, dann kann man sich die Krümmung auf diesen Hyperflächen anschauen und sieht, diese Hyperfläche ist gekrümmt, eben durch diese Dichtekontraste, weil ich eben dann Schwankungen habe lokal in der Energiedichte, bekommt es eine Krümmung rein und das ist die Krümmung R. Nee, es ist.
Die Betrachtungsweise, ein dichter Kontrast ist ein relativer Wert, wenn ich das noch so richtig verstehe.
Ja.
Steht ja auch da oben noch Delta, O, O. Die Krümmung ist ja wie dieses K. Also, ich kenne das jetzt nur so als zum Beispiel unser K von der, der Friedmann-Gleichung.
Das entspricht sowas wie dem K, aber es ist eben keine globale Größe, sondern. In dem Sinne eine lokale Größe. Das R ist x-abhängig. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt überhaupt keine Dichteschwankung hätte, dann kann ich wirklich konstante Energiedichte nehmen und das Universum evolviert dann halt. Also dann habe ich meine Hyperflächen und es geht dann hier weiter und hier wäre es dann als Funktion von Rho, also das sind dann die 3D-Hyperflächen, würde sich das dann so entwickeln. Auch bei konstanter Energiedichte sieht es so aus, wäre das flach. Hätte ich keine Krümmung.
Also wenn es immer größer, also wenn es so wie so eine Kugel ist, und es wird immer größer, dann wird ja sozusagen die Energiedichte auf der Oberfläche ja immer kleiner. Aber die gesamte totale Energie ist dann konstant oder wie
ist das? Nee, es ist konstant zu jedem Zeitschritt. Also hier habe ich eine Energiedichte, dann wird die Energiedichte kleiner, aber das wäre der Hyperfläche. Wo in jedem Ort die Energiedichte gleich groß ist und so weiter. Ja, also cool, also das muss ich dazu sagen. Also die ganzen Rechnungen, die wir machen, ist natürlich für einen euklidischen Raum. Also das klein k ist gleich 0 gesetzt, das k aus der Friedmann-Gleichung. Nicht der Wellenzahlvektor.
Das Rho ist doch eigentlich, die Energiedichte hängt doch immer vom Ort ab.
Ja.
Und das heißt, was heißt denn dann, dass das konstant ist? Lokal konstant, oder?
Nee, die Energie, wir haben ja ein homogenes Universum. Wenn wir keine Dichteschwankungen haben, haben wir ein homogenes Universum. Dann hängt die Energiedichte nicht vom Ort ab. Gut. Aber jetzt mache ich eine Energiedichte, die vom Ort abhängt. Also ich mache jetzt Dichteschwankungen da oben drauf. Und dann wähle ich meine Hyperfläche so, dass ich diese Dichtekontraste auskrümme. Also wenn ich irgendwo lokal eine größere Dichte habe, dann gehe ich eben einen kleinen Zeitschritt weiter, sodass die Dichte wieder gleich groß ist. Und wenn ich irgendwo weniger Dichte habe, gehe ich einen Zeitschritt zurück, sodass ich wieder die gleiche Energiedichte habe. Und wenn ich das mache, dann kriege ich da eine Krümmung rein, die jetzt lokal unterschiedlich sein kann. Und diese lokalen Krümmungen, das sind genau diese Dichtekontraste. Gut? Okay. Das sind so diese Feinheiten aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Und wenn ich halt auch irgendwie eine Zeitentwicklungsgleichung lösen will in der einsteinschen Feldgleichung, muss ich Anfangsbedingungen setzen und Koordinatensystem wählen. Und dann muss ich mir nachher überlegen, was bedeutet das eigentlich in diesem Koordinatensystem, wenn ich das so ausrechne. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass man irgendwelche Größen hat, aber muss sie dann auf physikalische Observablen eben zurückführen. So. Dann hätten wir die Anfangsbedingungen. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit für die Isocurvature-Mode? Vielleicht lassen wir die dann mal weg. Man kann nun ähnliche Sachen machen für die Isokrümmungsmode. Das heißt, man guckt sich dann eben Moden an, wo man eben nicht sagt, dass die totale Energiedichte fluktuiert, sondern wo man eben sagt, ich gucke mir das Ganze an für R gleich 0 und lasse dann eben die einzelne Komponente des die Dichtekontraste so variieren, dass das wirklich gegeben ist und die Krümmung formal 0 ist. Das sind dann die Isokrümmungsmoden. Aber da man die eben kaum sieht oder beziehungsweise sehr stark unterdrückt sind in der kosmischen Hintergrundstrahlung, wollen wir die jetzt nicht weiter betrachten. Interessant wird es jetzt, das Ganze wirklich mit dem Experiment zu vergleichen. Und dazu müssen wir uns jetzt mit dem Spektrum beschäftigen, also dem Leistungsspektrum aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das nächste Kapitel. Also Beobachtung. Leistungsspektrum skalare Störungen. Skalare Störungen. Sind adiabatisch. Und das R von X ist ist gaussartig. Ist gaussartig. Ein gaussches zufälliges Feld. Also Gauss verteilt. Und es ist dann gegeben durch eine Funktion. Jetzt im K-Raum gegeben durch, ich gucke mir jetzt das Ensemble Mittel an, also ich habe jetzt eine statistische Verteilung meiner Störung und gucke mir die jetzt als Funktion von K an und gucke mir jetzt die zwei Teilchen Korrelationsfunktionen an von K und K', nehme das Ensemble Mittel und dann für gaußsche Felder gilt allgemein, dass ich habe eine Funktion, da gebe ich jetzt einen Index R, dass das eben jetzt das Leistungsspektrum ist für diese Krümmung, R, die nur noch von Betrag von K abhängen, über 2 Pi hoch 3, mal eine Delta-Distribution von K plus K'. Okay. Also der Reihe nach, das hier ist ein Ensemblemittel. Also Mittel heißt jetzt hier kein Medikament, sondern es ist wirklich eine gemittelte Größe über ein Ensemble. Und das P von K zu dieser Größe R, das ist das Leistungsspektrum. Und das ist das, was man misst. Leistungsspektrum. Und das ist allgemein so für die einfachste Annahme, die man machen kann, eben, dass die Verteilungen anfangs statistisch sind und gaussartig. Das heißt, ich kann alles aufdröseln durch diese zwei Teilchen Korrelationsfunktion, da steckt alles drin. Höhere Korrelationen kann ich immer wieder zurückführen auf diese zwei Teilchen Korrelation oder zwei Punkt Korrelationsfunktion, das Leistungsspektrum hier.
So. Beobachtung auch, dass das Leistungsspektrum gaussartig ist?
Ja, ja. Also es gibt Anstrengungen. Also ein großes Thema der letzten Jahre in der Kosmologen, kann man das Spektrum auch nicht gaussartig beschreiben. Und dann kann man eben Parameter einführen, der eben Abweichung macht von diesem Verhalten, indem man sagt, ich habe jetzt irgendwie noch eine Dreiteilchenkorrelation oder eine Dreipunktkorrelationsfunktion mit einem Faktor f, der die nicht gaussische Verteilung dann beschreiben würde. Und dann stellt man eben fest, dass diese Störung verschwindend klein ist. Also man findet keine Abweichung von einem Gauss-Spektrum und kann also eine starke Einschränkung machen an dieser nicht gaussartigen Verteilung von Störungen.
Und wieso steht dann K plus K' und normalerweise würde man sagen K minus K'?
Ja, das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Bevor wir das machen, also da müssen wir ein bisschen ausholen, was sind so gaussische zufällige Größen, dann was sind gaussische zufällige Felder, das sind ja im Prinzip Felder, die es irgendwie von K abhängen, und dann kommt genau das raus. Zu diesem Ensemblemittel wollte ich noch was sagen. Also Ensemblemittel heißt ja, ich mache ganz viele Experimente, also ich gebe eine Störung vor und lasse das Universum sich entwickeln und mache eine Messung. Dann gebe ich andere Anfangswerte vor und das Universum entwickelt sich und ich mache eine Messung. Das geht bei unserem Universum nicht. Wir haben nur eins. Also da können wir im Prinzip jetzt das Ensemblemittel in dem statistischen Sinne nicht machen. Wir können nicht nochmal neu würfeln, das Universum nochmal neu starten lassen. Was man dann macht, man macht eine Mittelung über verschiedene Punkte x und x'. Also man guckt sich eben dann verschiedene Punkte an, in verschiedene Richtungen und mittelt dann darüber. Und es geht natürlich, wenn ich jetzt kleine Abstände mir angucke, da kann ich relativ viel mitteln. Aber wenn ich dann große Werte mir angucke, da kann ich nicht mehr so viel mitteln. Und das ist das Problem der kosmischen Varianz. Dass ich dann eben eine statistische Breite habe, die immer breiter und immer breiter wird, je größere Korrelation ich mir angucke. Das wird dann wichtig, wenn ich mir das Leistungsspektrum angucke, beziehungsweise die kosmische Hintergrundstrahlung bei großen Winkeln oder bei kleinem L. Also wird immer dieser Koeffizient über L aufgetragen mit diesen Schwingungen, und das betrifft also gerade die Moden, die zum Beispiel ein Oktopol oder so. Für ein Oktopol Korrelation, da kann ich halt nicht so viel mitteln wie für die andere, und dann habe ich eben statistische Abweichung. Also für uns Mittelung über x, x'. Und dann kommen wir hier auf das Problem der kosmischen Varianz. Ja, Frage? Ja, das macht man ja dann.
Das ist
ja
genau das Gleiche.
Das ist das, was man dann machen muss.
Das heißt, ja. Man guckt da, jedes Mal Korrelation.
Ja, ja.
Aber da, wo man Störungen hat, sieht.
Eigentlich würde man doch annehmen, wenn ich große Abstände habe, dass dann immer die Korrelation immer schlechter wird.
Oder? Nö, man findet immer noch Korrelation.
Ja, man findet immer.
Ja. Ist immer noch, und die sind relativ stark vertreten.
Sonst, wenn man so gaussische Verteilung hat, dann hat man doch, je weiter man auseinander und je weniger
zusammen. Würde man schon erwarten, wenn ich jetzt was angucke, was von da und von da kommt, die können doch eigentlich nicht kausal zusammenhängen. Aber genau das ist ja das Horizontproblem, die hängen doch zusammen. Und das liegt eben daran, das sind Moden, die kamen außerhalb des Horizonts, aus diesen Anfangsbedingungen, die korreliert waren. Das zu erklären war eine der großen Fragen eben der Kosmologie in den 70er Jahren. Bis dann halt Alan Guth kam und Starobinsky, und haben eben das Modell der Inflation herangezogen, um das zu erklären. So, dann wische ich die Tafel, da brauchen wir viel Platz, und dann gucken wir uns ein bisschen an, was dann so gaussartige Felder sind, was für Eigenschaften die haben im Allgemeinen. So, also eine Exkursion in gaussische Größen. Erstmal habe ich also eine Variable q. Dann kann ich dazu eine Gauss-Verteilung erstmal definieren. Die kennen Sie alle schon. Das ist diese Glockenkurve. Und die Verteilung ist dann eben so. Ich habe eine Normierung 1 über Wurzel 2 Pi mal Sigma mal der Exponentialfunktion von minus Q minus Q0 zum Quadrat über 2 Sigma Quadrat. Ja, das ist die Gauss-Funktion, die Gauss-Verteilung. Wunderbar. Und die ist normiert. Das heißt, wenn ich das Integral nehme dieser Verteilungsfunktion, dann ist die gerade 1. Und der Erwartungswert heißt, das, was ich im Mittel erwarte, ist gegeben durch Integral dq q mal f von q. Und für unseren Fall wäre eben der Erwartungswert gleich dem q0. Ja? Und das Integral geht von minus unendlich bis plus unendlich. So, und die nächste Größe, die wir haben, ist die Varianz, eben die Breite der Verteilung. Und die kann ich klassifizieren, indem ich mir das Mittel angucke, um Q0 herum, also Q minus Q0 zum Quadrat, die Abweichung vom Erwartungswert. Und das ist genau Sigma Quadrat, die Varianz. Okay. Das erstmal noch zur Nomenklatur über die Gauss-Verteilung. Und jetzt wollen wir das Ganze anwenden, dieses Konzept für gaussche Felder. Das heißt, wir haben jetzt also irgendeine Störung, Phi von K oder Zeta von K oder R von K und sagen, das ist jetzt gaussverteilt. Wie sieht es denn da aus? Das heißt, wir haben jetzt keine gaussche Größe oder Variable Q, sondern ein Feld. Ein gaussches Feld. Also wir könnten jetzt hier ein Phi I vorgeben. Das wäre die Funktion an der Stelle xi und könnten dann sagen, diese Funktion hat dann zu diesem gegebenen xi eine Verteilung und könnten dann eine Verteilungsdistribution vorgeben. Wir können sagen, wir haben also jetzt eine Verteilung dieser Größen Phi I. Und wir könnten eben jetzt sagen, diese XIs, die betrachten wir jetzt nicht an einzelnen Gitterpunkten, sondern jetzt für einen allgemeinen Raum. Ja. Und dann machen wir den Übergang wirklich zu einem Funktional. Also wir sagen jetzt hier, i läuft im Prinzip gegen unendlich und kriegen damit dann ein Funktional heraus. Funktional f, was von dieser Funktion phi abhängt. Also eine Verteilung dieser Funktion. Wir hatten also hier eine Verteilung einer Variable. Jetzt haben wir eine Verteilung einer Funktion, die jetzt an jedem Raumzeitpunkt einen gewissen Wert annimmt. Also im Prinzip haben wir jetzt hier den Übergang gemacht. Wir haben viele Variablen gehabt, die haben wir mit i eben gekennzeichnet. Das sind die qi's und dann machen wir den Übergang, dass eben diese qi's selbst dann wieder eine Funktion sind, indem wir dann sagen, wir machen den Gitterabstand unendlich klein und kriegen dann eben ein Funktional, eine Verteilung der Funktionen heraus. Ganz formal erstmal nur. Und das heißt, wir müssen jetzt ein Integral über Funktionen definieren. Und wir können uns dazu jetzt, wenn wir uns die Funktion angucken, das Ensemblemittel betrachten von Phi von x und Phi von y, das Ensemblemittel. Das wäre demzufolge dann ein Integral über, also Funktionintegral über die Funktion Phi mal Phi von x, Phi von y mal dieser Verteilungsfunktion f von Phi oder von dem Funktional. Das ist ein Funktionintegral. Das wäre dann also eine Zweipunktkorrelationsfunktion. Das ist sogar eine Funktion, die würde in dem Fall dann von x und y abhängen.
Kommt dann auch ein Erwartungswert aus, der abhängig von x und y ist? Ist das, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, also wir können es natürlich relativ schnell vereinfachen, indem wir annehmen, wir haben Invarianz unter räumlichen Translationen. Dann ist natürlich nur relevant die Differenz zwischen x und y. Also Invarianz unter Translation. Das heißt, diese Korrelationsfunktion darf dann nur noch abhängen von der Differenz von x und y. Das heißt, das ist jetzt eine Funktion, die hängt ab vom Betrag von x minus y. Nur noch das ist entscheidend. So, dann können wir das Ganze jetzt im Fourier-Traum betrachten. Das heißt, wir setzen jetzt an, dass Phi von x ist Integral d hoch 3 k e hoch i kx mal Phi von k. Ja, wobei jetzt k und x entsprechend Vektoren sind. Eine Bedingung stellen wir aber an diese Funktion, dass Phi, so wie wir es im Ortsraum haben, soll eine reelle Größe sein. Phi von x ist reell. Das heißt, dass Phi ist gleich Phi Strich. Wenn ich jetzt hier das Komplex konjugiere, kriege ich hier ein anderes Vorzeichen rein, also minus k. Das heißt, die Bedingung, die ich habe, damit das gleich ist, muss also lauten, dass wenn ich das Komplex konjugiere, Phi Sternchen von k muss dann gleich sein dem Phi von minus k und dann kriege ich immer die gleiche Größe raus, je nachdem, ob ich komplex konjugiere oder nicht. Und das ist der entscheidende Punkt, warum wir dann eben ein k plus k Strich reinbekommen und nicht ein k minus k Strich, eben durch dieses Minuszeichen hier. Das hebt dann, wenn ich dann also eine Transformation mache von k nach minus k, hebt es das Vorzeichen hier gerade wieder auf und ich habe das gleiche Integral da stehen. Ja?
Gibt ja aber nicht eine komische Bedingung, dass ich ein Feld, das normalerweise irgendwie so ein schwimmendes Objekt ist, dass ich dem sozusagen die Phase wegnehme.
Ja, also in unserem Fall macht es Sinn, weil wir eben diese Dichtekontraste uns nah anschauen. Und das ist dann wirklich eine beobachterbare, reelle Größe und da sagen wir, das soll nicht komplex sein. Aber sicherlich kann es andere Fälle geben, wo das im Prinzip eine komplexe Funktion sein kann. Also wenn ich ein beliebiges skalares Feld betrachte, dann kann das durchaus komplex sein. Also gerade wenn ich dann geladene Skalarfälle mir anschaue, dann sind die ja meistens komplex. Da schreibt man besser komplex hin. So, jetzt gucken wir uns mit diesen Bedingungen die Korrelationsfunktion im Fourier-Raum an. Das heißt, wir gucken uns an, das Phi von k mal dem Phi von k' im Ensemblemittel. Ensemblemittel heißt jetzt, ich nehme jetzt die Rücktransformation habe also jetzt eine Integration d hoch 3x, d hoch 3y, insgesamt über ein 2pi hoch 6, mal e hoch, da, e hoch minus i kx minus i ky. Und jetzt setze ich eben diese Korrelationsfunktion gleich ein. Das ist diese Funktion d. Ja, also ist das mal d vom Betrag von x minus y. Das soll i sein. Okay. Gut. Nun setze ich das z gleich x minus y. Wenn ich das mache, kriege ich ein Integral d hoch 3. Wie rum haben wir es gemacht? D hoch 3z, d hoch 3y über 2pi hoch 6. Und hier kriege ich heraus ein e hoch minus i k plus k Strich mal y e hoch i k z. Ja, wenn man das z jetzt nochmal einsetzen würde mit x und y und mit dem k, dann passt das genau mit dem hier vorne und gibt dann hier wieder mein i minus ikx und würde dann das andere iky herauskürzen. Ja, da fehlt noch ein Minuszeichen. So, mal d von z. D von Betrag von z. So, jetzt kann ich die Integration über y ausführen, denn das hängt nur noch von z ab. Das hängt von y ab, aber das ist genau die Definition meiner Delta-Distribution, die ich hier da stehen habe. E hoch i, irgendein Wert mal y, integriert über y, das ist gerade die dreidimensionale Delta-Distribution. Also gibt es ein 1 über 2pi hoch 3 Delta von, das muss dann 0 sein, damit es erfüllt ist, also k plus K' mal einem Integral. Ein Integral bleibt übrig, nämlich das Integral d hoch 3z von e hoch minus i kz d von z zum Betrag. Und dann definiere ich mir eben diese Fourier-Transformation dieser Zwei-Teilchen-Korrelation im Ortsraum als das Leistungsspektrum. Also das hier ist gerade dann mein P von K. Und wenn ich eben jetzt noch Invarianz fordere, auch im Fourierraum unter Rotation, also nicht nur, dass das nur von K abhängt jetzt hier, sondern dass ich Invarianz habe, in welche Richtung ich mir das Ganze anschaue, dann hängt das Ganze nur noch von K-Betrag ab. K, und das nenne ich dann eben dieses geschwungene K. Unter Rotation im K-Raum. So, und dann habe ich genau das Endergebnis dastehen, was ich vorher angeschrieben hatte. Ich habe also jetzt in der Tat jetzt hier ein gaußsches Feld und die Zwei-Teilchen-Korrelation im Fourier-Raum ist einzig und allein gegeben durch eine Funktion, die dann nur noch von K abhängt, mal dieser Delta-Distribution. Dann noch eine Sache und dann machen wir eine Pause. Und zwar kann ich mir jetzt angucken, Fluktuation von Phi von x selbst, also an einem Punkt. Ich setze also jetzt x gleich y oder y gleich x und gucke mir jetzt Fluktuation an einem Punkt an. Fluktuation von Phi von x. Also Ensemble Mittel von Phi Quadrat von x. Das wäre dann ein Integral d hoch 3k, d hoch 3k Strich, e hoch i k plus k Strich, x mal den Ensemblemittel von phi von k und phi von k Strich. Okay, umgekehrt. Und das ist dann gleich ein Integral d hoch 3k. Mal dem Leistungsspektrum P von K über 2Pi hoch 3. Und das definiere ich dann mit einer anderen Funktion, wo ich dann dk über k bilde, ein geschwungenes P von k. Ja, was ich jetzt hier also gemacht habe, ist, dass ich jetzt diese zwei Teilchenkorrelationsfunktion hier übernommen habe. Da kriege ich eine Delta-Distribution rein. Das macht mir das aus dem K' eben ein minus K. Und ich kriege hier das Leistungsspektrum heraus, P von K. Und dann kann ich es umschreiben. Das ist ja im Prinzip hier, sind das so wie Kugelkoordinaten. Kriege ich hier noch ein 4πk² raus und setze das hier ein. Und schreibe das so um, dass das ein dk über k ist. Also sage ich dann nochmal, was ist dann das p von k? Das ist dann definiert als ein k hoch 3 über 2pi Quadrat mal dem vorangegangenen p von k. Und das nennt man auch das Leistungsspektrum. Spektrum. So. Das ist ein bisschen unglücklich gewählt, dass man hier jedes Mal das P nimmt für das Leistungsspektrum. Also einmal definiert wirklich als die Funktion, die aus der Zwei-Teilchen-Korrelation stammt. Ja, wo sich das anbietet, das so zu definieren. Zum anderen dann modulo diesen Faktoren, um diese Fluktuation an einem Punkt umzuschreiben in dieses Leistungsspektrum hier. Der Sinn und Zweck, warum man das so umschreibt, ist, dass ich hier dann nur noch ein logarithmisches Integral habe. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier, wenn das nicht mehr von k abhängt, dann hängt diese ganze Größe nicht mehr von k ab, im Prinzip. Ist dann also skaleninvariant. Ja. Also schreiben wir hin, also p von k ist konstant, dann folgt daraus, habe ich eine skaleninvariante Spektrum. Ja. Andernfalls müsste man eben sagen, dieses normale P würde wie 1 über k hoch 3 laufen, hätte man skaleninvariante Spektrum. Deswegen benutzt man dann diese Größe als das Leistungsspektrum meistens. Und dann kann man halt einfach sehen, wenn das eine Konstante wäre, dann wird eben das Ganze unabhängig von k. Oder skaleninvariant. Hängt nicht mehr von der Skala k ab. So. Ja. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. Ich wische die Tafel und dann wenden wir das Ganze an auf die kosmische Hintergrundstrahlung. Nicht die Tafel wischen. Wieso nicht?
Ja, das erste, was ich gerne erklärt hätte, aber im
Ortsstück. Ja.
Kommt das denn überhaupt mit der Einheit hin? Ist k dritte Wurzel aus was?
Ja, das ist ja 2pi über Lambda.
Genau.
Ja.
Und das, wie komme ich da auf die Leiste? Das ist, da hat sich mir jetzt noch nicht so richtig...
Ach so, ja, also... Also Leistung ist in dem Fall einfach halt nur Verteilung der Moden. Also wie viel Anteile habe ich in den und den Moden vorliegen? Das hat jetzt nichts mit der Einheit Leistung zu tun, also wie stark ist mein Motor unter der Haube. Also das hat in dem Sinne hat das erstmal keine wohldefinierte Einheit. Die hängt eben im Prinzip davon ab, was diese Größe für Einheiten hat. Man hat es nur Leistung genannt, ja. Aber es hat keine Leistung. Also das hängt eben davon ab, was für Größen ich mir anschaue.
Die zweite Frage wäre jetzt gewesen, aber das ist wahrscheinlich für die anderen so trivial. In der statistischen Mechanik haben wir gelernt, Fluktuation ist mehr so die Varianz oder die Standardabweichung vielleicht.
Ja.
Das ist jetzt hier mehr der Mittelwert von dieser Funktion phi zum Quadrat.
Ja, aber das ist ja die Varianz. Wo haben wir es denn hier? Im Prinzip ist es hier, wenn Q0 gleich 0 ist, habe ich einfach ein Q-Quadrat stehen. Also das Ensemblemittel von Q-Quadrat ist ja gerade die Varianz. Und das ist das, was ich mir hier angucke. Jetzt die Größe ist nicht Q, sondern die Größe ist Phi, die ich mir angucke. Das Ensemblemittel von Phi-Quadrat ist die Varianz.
Wenn ich dann versuche, die Varianz in den nachfolgenden Integral wieder zu finden, bin ich auch noch ein bisschen verloren. Das haben wir immer so Integral über diese Zufalls- Größe, mal der Zufallsgröße selber zum Quadrat minus den Erwartungswert zum Quadrat genommen.
Ja. Also der Erwartungswert. Wir haben implizit immer angenommen, dass Q0 gleich 0 ist. Also der Erwartungswert selbst von Phi ist gleich 0. Das nehmen wir an. Wir gucken dann nur Schwankungen um 0 heran uns an. Ja, ja, klar. Also das muss man guckt sich nochmal an, das muss man verdauen, so schnell versteht man das auch nicht. Aber das Konzept ist wichtig, weil man das eben dann nimmt, um die kosmische Hintergrundstrahlung zu analysieren. Man guckt sich also jetzt die Fluktuationen an in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Man sagt, ich habe also jetzt eine Verteilung von Temperaturen und guckt mir jetzt da an, im Prinzip Delta T zum Quadrat, jetzt nicht für verschiedene X, sondern verschiedene Winkel. Und mache daraus, dann gucke ich mir eben dann die zwei Teilchen-Korrelationsfunktion an und weiß also, wenn das Gauss verteilt ist, dann kann ich das mit einer Funktion wiedergeben, die ich eben so umschreiben kann, dass diese Funktion gerade das Leistungsspektrum ist. Und das kann ich nun so definieren mit diesem normalen P oder mit diesem erweiterten P. Aber es gibt eine Funktion, die nur von K abhängt, die beschreibt mir eben dann die ganzen Fluktuationen, wie die aussehen. Das kann dann natürlich jetzt ganz wild aussehen, das P von K. Ne? Also ich kann jetzt irgendwelche, für unseren Fall jetzt Dichtefluktuationen haben oder Temperaturfluktuationen. Also es gibt eine Störung, die ist halt sehr groß. Da habe ich halt irgendwie so eine Mode da liegen. Dann habe ich eine andere, die ist klein, die hat kleinere Schwingungen, die hat dann eine kleinere Amplitude. Und dann gibt es vielleicht noch eine zwischendrin, die ist besonders groß, die dann da schwingt. Und die Amplituden als Funktion von K, die stecken da drin. Also im Prinzip ist nämlich das hier, das P von K, das kann ich nämlich umschreiben als ein Delta-Quadrat von K. Und das Delta von K ist dann entspricht der Amplitude meiner Störung, zugegebenem K.
Eigentlich dann nur entweder sagen wir mal, ich kann die ganzen Punkte hier umrechnen in der Temperatur. Und wie weiß ich, welcher Punkt zu welcher Mode gehört?
Man muss dann entsprechend auch wieder eine Fourier-Analyse machen. Ja, man macht eine Fourier-Analyse. Also man guckt sich dann Schwankungen an und diese Schwankungen in, jetzt nicht im Ortsraum, sondern die Schwankungen im Winkel. Im Winkelabstand, Delta, Phi. Da mache ich eine Fourier-Transformation an und gucke mir dann eben die Amplitude an oder das Leistungsspektrum. Und für Galaxien guckt man sich das dann eben an, wie ist die Verteilung von Galaxien. Wie viele Galaxien sind auf ganz kleinen Raum verteilt oder auf großen Raum, sind die miteinander korreliert. Dann habe ich eben dann eine gaussische Verteilung von Galaxien und dann gucke ich mir da die Schwankungen an. Gibt es da Klumpungen? Gibt es irgendwo einen Peak? Gibt es also eine charakteristische Größe von Galaxienhaufen? Oder ist es alles gleich verteilt, homogen? Und da wird man eben auch feststellen, es gibt einen Peak. Es gibt also dann ein Leistungsspektrum, was ungefähr so aussieht. Machen wir dann nächste Woche.
Dieses 1 über K, also dieses dk durch K, diese Definition von diesem P unten quer.
Ja.
Das ist ja irgendwie ähnlich, dass diesem berühmten 1 über F Rauschen.
Ist das, das dann 1 über F wäre dann weißes Rauschen, ja, genau.
Weißes Rauschen, ja.
Das ist äquivalent.
Mhm. Leider, ehrlich gesagt, bin ich häufig überfragt, wo das eigentlich herkam, dieses 1 über F Rauschen.
Na gut, das wäre dann, würde ich eben sagen, ich habe ein dk mal eine Funktion von k und die Funktion geht wie 1 über k. Dann habe ich genau dieses 1 über f, also statistisches Rauschen. Ist dann skaleninvariant. Mhm. Gut. Gut, dann Pause, Kaffee und dann danach frisch weiter an die Daten. So, wir haben uns über gaußsche Felder unterhalten und wollen das jetzt anwenden auf unsere skalaren Dichteschwankungen. Also für skalare Störungen, Dichteschwankungen, definieren wir jetzt eben das Leistungsspektrum folgendermaßen. Das P mit Index R von unserer eicheninvarianten Größe als Funktion von K soll dann sein, dass k hoch 3 über 2pi Quadrat mal das zuvor eingeführte Leistungsspektrum aus der 2-Punkt-Korrelationsfunktion der skalaren Störungen von R. So, dass also in dem Fall, wenn ich mir jetzt eben das Ensemblemittel angucke von R Quadrat am Punkt x, dann ist das gerade gegeben durch dk über k, logarithmisches Integral über dieses Leistungsspektrum pk mit Index r. Nun können wir einen Ansatz machen, wie diese Funktion aussehen soll. Die kann ja beliebig sein. Und Ansatz wäre dann, man nimmt das Einfache, was geht. Und das wäre eben ein Potenzgesetz. Also sagt man, dass das PR von K soll sein eine Amplitude A mit dem Index R zu observablen R mal einem K über ein K Sternchen hoch NS minus 1. Also das A Index R, das wäre dann, das entspricht dann dem PR an einem Wert K Sternchen, wo ich eben das Ganze fixiere. Das wäre dann die Leistung bei K gleich K Sternchen. Also irgendeinen Wert K Sternchen muss ich vorgeben, an dem ich das Ganze fixiere, den ich besonders gut messen kann. Ja, und das NS, das ist eigentlich die interessantere Größe, das ist der spektrale Index. Und den Ansatz, den kann man eben ausprobieren, ob der funktioniert und kann den mit dem Experiment vergleichen und dann diese Werte extrahieren. Und für den Fall, dass NS gleich 1 ist, NS gleich 1, erhalte ich ein skaleninvariantes Spektrum, skaleninvariant. Und dieses skaleninvariante Spektrum, das wurde schon vor etlichen Jahren diskutiert von Harrison und Seldovich, heißt deswegen dann auch das Harrison-Seldovich-Spektrum. Harrison-Seldovich Spektrum. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Seldovich etwas sagt. Das war also im Prinzip der Astrophysiker per se in Russland in den 60er und 70er Jahren, also alle Generationen, die nachher Astrophysik gemacht haben oder Kosmologie, sind im Prinzip durch die Schule von Seldowitsch gegangen. Im Prinzip so wie Lev Landau eben für die theoretische Physik, war eben der Seldowitsch so die führende Größe für die relativistische Astrophysik in Russland. Harrison, wenn ich mich nicht täusche, war ein Student von Wheeler. Das ist so in den 60er Jahren entstanden, dieses Spektrum. Diese ganze Diskussion mit Strukturen und Spektren, die wurde schon in den 60er Jahren geführt. Also weit bevor man eben diese Strukturen dann auch wirklich messen konnte. So, nun können wir eben diese skalaren Störungen vergleichen mit dem, was man misst in WMAP. Da misst man eben diese Temperaturkontraste, die kann man übertragen eben auf diese skalaren Störungen. Und wenn man das für WMAP anwendet, dieses Spektrum, in der Tat findet man heraus, das funktioniert, das ist schon das erste Erstaunliche. Also ich kann alles beschreiben, einfach durch irgendwelche statistischen Anfangsbedingungen. Also Gott scheint gewürfelt zu haben am Anfang, der hat einfach mal statistisch da Störungen reingemacht ins Universum und daraus sind Strukturen entstanden. Also es funktioniert, das ist das erste Erstaunliche. Das eine ist, dass diese Leistung beträgt 2,46 plus minus 0,09 mal 10 hoch minus 9. Und der spektrale Index NS ist in der Tat sehr nah bei 1, 0,960 plus minus 0,014. Das ist das weitere Erstaunliche, dass also das Spektrum fast flach ist. Und dass das funktioniert, heißt auch, dass das Universum im Prinzip eine gaußsche Verteilung hat von anfänglichen Störungen. Also in der Tat findet man eine Gauss-Verteilung der Störungen und man findet, dass das Spektrum fast skaleninvariant ist. Das ist das Einfachste, was man überhaupt bauen kann. Man hat erst mit WMAP in den letzten Jahren kleine Abweichungen von 1 gefunden. Ist also leicht, wie man sagt, rot verschoben. NS ist kleiner als 1. Man sagt, das ist rot verschoben. Weil eben große Wellenlängen stärker vorkommen. Also kleinere Wellenzahlen kommen stärker vor, aber größere Wellenlängen. Deswegen sagt man rot verschoben. Rot verschobenes Spektrum. Rot verschoben. Ja, also das Erstaunliche ist, aus der Inflationstheorie würde man, wenn man das ganz allgemein einfach behandelt, würde man ein skaleninvariantes Spektrum herausbekommen. Das ist eine Vorhersage, also es gibt zwei Vorhersagen aus der Inflationstheorie, die also Alan Guth schon in den 80er Jahren vor der Messung von Kobe stellen konnte. Erstens, man hat Gauss-Verteilung, weil er eben angenommen hat, man hat Quantenfelder. Und bei den Quantenfeldern gilt das Wicksche Theorem und für das Wicksche Theorem gilt, das Einzige, was ich brauche, sind zwei Teilchenkorrelationen und alle anderen Korrelationen kann ich mir darauf aufbauen. Also für nicht wechselwirkende Felder. Und das Zweite ist, dass ich eben diese Skaleninvarianz habe. Wenn ich das ein bisschen genauer nachrechne, finde ich raus, ich kriege kleine Korrekturen. Und in der Inflationstheorie in der Tat findet man eine leichte Rotverschiebung, die dadurch zustande kommt, dass ich irgendwo aus der Inflation herauskommen muss. Aus der De Sitter-Lösung muss ich herauskommen. Das heißt, ich muss dann weggehen vom skaleninvarianten Spektrum und ich gehe dann so weg, dass das eben passiert, wenn eben die letzten Wellen rausgehen und das sind gerade die besonders kurzwelligen, die dann entsprechend unterdrückt sind. Die roten sind erhöht und die kurzwelligen sind unterdrückt. Also es funktioniert. Also man kriegt eine leichte Rotverschiebung. Gut. Planck hat das nochmal genauer gemessen. Planck. Da schreibe ich jetzt aber nur hin den spektralen Index. Die Amplitude ist da nicht so wichtig. 0,9616 plus minus 0,0094 ist der spektrale Index. Also mittlerweile ist man da im Prozentbereich. In der Genauigkeit, das ist schon sehr erstaunlich. Das ist also Planck. Dass diese Leistung bei einem gewissen K-Sternchen, nur Interesse halber, also man nimmt das K-Sternchen hier, setzt man an als 0,002 Megaparsec hoch minus 1. Muss halt irgendeinen Wert wählen und das ist ein passender Wert, den man wählt. Dafür gilt diese Amplitude. Für den spektralen Index macht das erstmal keinen großen Unterschied, nur für die Amplitude. Aber man kann sich daraus die Amplitude jetzt ausrechnen, indem wir halt wissen, dass die Amplitude ja gerade die Wurzel des Ganzen ist. Und dann liegt das eben im Bereich von 5 mal 10 hoch minus 5. Und das sind genau halt die Temperaturschwankungen, die man misst. Das Ganze ist einfach hier nur die Amplitude ist 5 mal 10 hoch minus 5 in der Temperaturschwankung. Und das Leistungsspektrum liegt dann eben im Bereich von 10 hoch minus 10, weil es die Amplitude zum Quadrat ist. Das steckt also hinter dieser Zahl. So, ähnliche Resultate kann man nun eben aufstellen, nicht für R, sondern zum Beispiel für das Gravitationspotential Phi, aber auch für tensorielle Störungen. Also, tensorielle Störungen macht man genau den gleichen Ansatz. Eigentlich ein bisschen anders, das hat historische Gründe. Tensorielle Störung setzt man an wieder mit einer Leistung bei k gleich k Sternchen mal k über k Sternchen hoch einem spektralen Index, den man jetzt einfach nt ansetzt. Da fehlt also jetzt die minus 1. Wie gesagt, das hat historische Gründe. Und nt ist dann eben der spektrale Index für tensorielle Störung. Und eben dann nur für den Fall, dass wenn nt gleich 0 ist, dann ist es eben skalinvariant. Das ist anders als bei den skalaren Störungen. Nun, was misst man für das nt? Hat man leider noch nicht messen können, denn dann müsste man wirklich jetzt tensorielle Störungen messen. Wenn man die gemessen hat, hätte man Gravitationswellen gemessen. Die sind extrem klein. Und was man bisher angeben kann, sind Grenzen für die Amplitude von diesen tensoriellen Störungen. R definiert man als das Spektrum der tensoriellen Störung über das Spektrum der skalaren Störung, also R. Und die sind zurzeit kleiner als 0,11. Das hat Planck jetzt gemessen, verbessert. Zu 95% Genauigkeit, Confidence Level. Ja, also die Amplitude muss dann eben kleiner sein als ein Prozent, entsprechend die Wurzel draus. Also diese tensoriellen Störungen sind sehr, sehr klein gegenüber den skalaren Störungen. Aber in vielen inflationären Theorien wird neben den skalaren Störungen eben auch tensorielle Störungen vorhergesagt. Und gerade diese Bedingung, das werden wir dann im nächsten Jahr sehen, führt dazu, dass wir einige Modelle der Inflation schon ausschließen können. Das ist also schon eine relativ starke Bedingung an inflationäre Theorie. Man macht eine Multipolentwicklung. Das diskutieren wir dann auch, wenn wir die kosmische Hintergrundstrahlung diskutieren. Es gibt im Prinzip vier Moden, die man sich anschauen kann, wenn man jetzt Polarisation mitnimmt. Also wir haben jetzt hier skalare Störungen, da würde man Temperaturschwankungen sich angucken, aber nun misst man auch die Polarisierung. Und da gibt es im Prinzip dann sowas wie ein elektrisches Feld und ein Magnetfeld, was man definieren kann für diese Polarisierung analog. Und dann kann man sich daraus auch Korrelationsfunktionen aufbauen. Es gehen aber nur vier Kombinationen. Man kann also Temperatur mit Temperatur korrelieren, Temperatur mit einem E-Feld korrelieren, das ist das, was man üblicherweise mit der Polarisierung sagt und was man auch gemessen hat, das sind diese TE-Felder, die man misst. Und dann kann man noch korrelieren das E-Feld der Polarisierung mit dem E-Feld selbst und dann halt das B-Feld mit dem B-Feld selbst. Und nur diese letzte Korrelation, wo man also B-Felder miteinander korreliert, das entspricht dann den tensorellen Störungen. Also da kriegt man Gravitationswellen heraus. Und bis jetzt hat man die TE-Felder auf alle Fälle. Man hat so einen Tick, kratzt man jetzt an den EE-Korrelationen heran, mit den Planck-Daten. Und dann muss man erst diese ganzen Korrelationen muss man abziehen und die ganzen anderen Schmutzeffekte muss man abziehen, um an diese BB-Felder zu kommen. Und ich weiß nicht, ob man das schafft. Das hängt eben davon ab, was für ein inflationäres Modell man hat, wie groß die Amplitude ist von diesen tensoriellen Störungen. Und je nachdem sieht man die oder sieht man die nicht. Und ich glaube, in den meisten inflationären Modellen ist es nun mittlerweile so, dass Planck wahrscheinlich eben diese diese tensoriellen Störungen wahrscheinlich nicht sehen wird. Dann bräuchte man dann eine nächste Generation von Satelliten, um das zu messen.
Also so klein ist es ja nicht. Das ist so ein Zehntel, aber das ist ja das Quadrat sozusagen von der,
ja.
Das ist ja das Leistungsspektrum.
Ja.
Das heißt, die Amplitude ist nur 0,3, das ist gleiche Größenordnung, kann man sagen, deutsch gesagt.
Nur ein paar Prozent. Also die tensoriellen Störungen können nur ein paar Prozent betragen gegenüber den skalaren Störungen.
Ja, aber wenn ich da draus die Wurzel ziehe, dann kriege ich ja doch 0,3 raus. Ja, 0,03, sehr recht,
ja. Ja.
Ja, jetzt nochmal eine Frage zu.
Ja.
Also, wir messen, ich habe mir das immer so vorgestellt, wir messen die Frequenzen von den Tunneln. Ja, dann rechnen wir daraus die Temperatur aus. Von der Strahlung, die wir messen. Jetzt sagen Sie aber auch, man kann da E und ein B-Feld aus ableiten. Also wahrscheinlich die Richtung, wie die gekommen sind. Oder
ja.
Wie zirkular oder.
Ja. Man misst die Richtung der Polarisierung.
Das heißt, das messen die auch noch. Also die
ja.
messen nicht nur die Frequenz, sondern die
ja.
Wirken in der Lage. Und das ist nicht kreuz und quer, sondern die Punkte, die sie ermessen, die kommen ja eigentlich
ist, auf den ist dann schon verteilt. Ja, die sind dann auch statistisch verteilt. Also dann gibt es auch Bilder dazu, wo dann eben diese Polarisierung eingetragen ist als Funktion der Winkel. Und das sieht dann halt so irgendwie so geschwungen aus. Und sie liegen diese Polarisierungen da drin.
Es gibt eine andere zuordnbare Polarisierungsänderung, wenn man in eine andere Richtung guckt. Also das ist nicht
ja.
statistisch verteilt, sondern das ist tatsächlich
doch
abhängig von der Blickrichtung.
Ist schon statistisch verteilt, aber halt mit einer entsprechenden Verteilung als Funktion der Wellenlänge oder K. Ja.
Da ist ja jede Menge mehr gemacht worden. Also das hat uns ja gestern der Kollege auch gezeigt.
Ja. Also wir gucken uns, wenn wir auf das Bildchen zurückkommen, wir gucken uns nur den Anteil an bei großen Winkeln, nämlich das, was im Prinzip außerhalb des Hubble, des Schallhorizonts liegt. Denn das ist gegeben durch den Sachs-Wolff-Effekt. Und dieser Sachs-Wolff-Effekt ist genau gegeben eben durch dieses Leistungsspektrum P. Das zieht man daraus. Gut. Das sind also die Anfangswerte, die wir damit bestimmt haben für unsere skalaren Störungen. Und ich wollte zumindest noch kurz anfangen, dann realistischere Modelle jetzt anzufangen. Das heißt, wir wollen uns jetzt im nächsten Kapitel Störungen anschauen. Wenn ich mehrere Fluide habe, also jetzt in dem speziellen Fall eben habe ich Materie und Strahlung und habe einmal ein strahlungsdominiertes und einmal ein materiedominiertes Universum und gucke mir nun diese Fluktuation von Materie und Strahlung an. Die sind ja miteinander gekoppelt durch die Einstein-Gleichung, durch die Erhaltungsgleichung. Das heißt, jetzt gehe ich also dazu über, mir Modelle anzugucken, wo ich zwei Fluide habe und gucke mir diese Kopplung an von dem einen Feld an dem anderen. Zeit haben wir dann noch? Ein paar Minuten. Also, nächstes Kapitel sind skalare Störungen. Vor Rekombination. So, zuerst gucken wir uns die adiabatischen Moden an bei großen Wellenlängen oder kleinen Wellenzahlen. Das heißt, wir befinden uns außerhalb des Horizonts und Moden, die den Horizont erreichen, also in den Horizont eintreten, im materiedominierten Universum. Die in den Horizont in der eintreten. So, das heißt also die totale Dichte. Wir haben jetzt Materie dominiert, das ist also die Materiedichte. Und der totale Druck setzen wir gleich 0. Nun, Xi und R bleiben konstant. Für Moden außerhalb des Horizonts. Und dann wissen wir, dass die dichte Kontraste für Moden außerhalb des Horizonts sind minus 2 Phi. Jetzt ändert sich aber die Beziehung zwischen Zeta und Phi, wenn wir jetzt statt einem strahlungsdominierten Universum, das haben wir vorher betrachtet, jetzt ein materiedominiertes Universum haben. Also, das Zeta war minus Phi plus Delta Rho über P plus Rho der totalen Beiträge und das ist gleich minus Phi. Plus ein Drittel mal dem Dichtekontrast der Materie. Nun ist das gerade minus 2 Phi, also habe ich hier minus 1 minus 2 Drittel, also ist das minus 5 Drittel mal Phi. Das heißt, ich kann daraus jetzt Phi herausziehen. Phi ändert sich dann natürlich, also das Zeta ist konstant, aber dieses Phi ändert sich, wenn ich jetzt einen Übergang mache vom strahlungsdominierten zum materiedominierten Universum. In dem Fall ist es dann minus 3 Fünftel Zeta, also minus 3 Fünftel R. Und das R und das Zeta in der strahlungsdominierten Epoche war gerade minus 3 halbe mal Phi. Also ist das gerade 9 Zehntel mal den Phi am Anfang. Also hier strahlungsdominierter Epoche. Das setze ich hier ein. Ich habe damit jetzt also eine Beziehung geschaffen aus der Konstanz von Zeta und R zwischen dem Phi vorher und dem Phi hinterher, also das Phi, was ich vorher hatte. Und dann im materiedominierten Universum wird es gerade 9 Zehntel. Also fast das Gleiche, es geht nur einen Tick runter. Und damit kriege ich jetzt eine Beziehung raus für das Delta Materie. Im materiedominierten Universum ist dann 6R über 5. So. Entsprechend unterschiedlich. So, und jetzt Störung im relativistischen Fluid. Das kriege ich aus den adiabatischen Anfangsbedingungen. Eine nämlich dass eben das Delta von kalter dunkler Materie bis dem Delta von Materie ist gleich dem Faktor 3 Viertel, den wir ausgerechnet hatten. Und das heißt, in dem Fall kriege ich insgesamt nur ein 3 Viertel Unterschied. Das sind dann 8 Fünftel mal den Anfangswert R. Das ist der dichte Kontrast für die Photonen. Nun, im materiedominierten Universum habe ich im Prinzip dann nur einen Fluid richtig vorliegen, das dominant ist. Also effektiv ein Fluid. Ein Fluid in dem Fall, weil ich mich jetzt hier interessiere für hauptsächlich die Fluktuation von kalter, dunkler Materie. Kann das aber sofort übertragen eben hier auf die Fluktuation für die Photonen. Und die Lösung, die wir damals hatten, weiß das noch jemand, wie die Mode dann ansteigt, proportional. Delta M ist dann proportional zum... Wie steigt das dann an? Ja, also linear, also diese Größe steigt linear an mit dem Skalenfaktor. Gut. Gut, das war im Prinzip das Vorgeplänkel. Wie gehen wir dann weiter vor? Wir werden das Ganze jetzt, wenn wir jetzt diese Anfangsbedingungen alle haben, werden wir dann eben machen für zwei Fluide im strahlungsdominierten Universum. Wir werden uns da separat angucken, die dichte Kontraste für kalte, dunkle Materie, wenn die in den Horizont eintreten, und die dichte Kontraste für Strahlung, wenn die in den Schallhorizont eintreten. Das ist ja dann für relativistische Fluide die relevante Größe. Und die werden sich dann unterschiedlich entwickeln, wenn die in den Horizont eintreten. Da draußen haben wir diese super Horizontmoden, die irgendwie eingefroren sind, wo sich das Phi entsprechend ändert. Und dann entwickeln die sich anders, diese Anfangswerte, wenn die in den Horizont eintreten. Das gucken wir uns da an, jetzt dann halt in dieser Zwei-Fluid-Beschreibung. Wir gehen dann über und gucken uns Galaxienstrukturen an und das Leistungsspektrum für Galaxien und gucken uns da dann an die Verteilung des Leistungsspektrums, wie man das misst. Gibt es verschiedene Messmethoden, Lyman-Alpha, WALT, Galaxienzählung von Sloan Digital Sky Survey zum Beispiel. Und dann gehen wir über zu einer sehr interessanten Observable, den baryonischen akustischen Oszillationen. Und zwar war das schon lange vorhergesagt, dass man aus den Oszillationen, die man in der kosmischen Hintergrundstrahlung sieht, die ja innerhalb dieses Peaks sind, innerhalb des Schallhorizonts, dass man die dann auch sehen müsste in der weiteren Expansion des Universums, dass eben dann auf einer entsprechend großen Skala heute ich auch diese Korrelation noch sehen muss in den Baryonen bzw. in den Galaxien. Und das ist dann ein kleiner Effekt, aber mittlerweile sind diese Galaxienmessungen sind so genau, dass man das messen kann. Man sieht also dann einen Buckel, eine leichte Erhöhung um eine charakteristische Größe herum. Das sind die sogenannten baryonischen akustischen Oszillationen, Reminiszenzen aus den Korrelationen aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und da kann man dann auch wieder kosmologische Modelle dran testen. Und das war es dann vor Weihnachten und danach Weihnachten geht es weiter. Wir gucken uns im Detail eben dann die Korrelationen an in der kosmischen Hintergrundstrahlung und gehen dann über und gucken uns inflationäre Theorien an. Nächste Woche einmal haben wir noch und dann lasse ich Sie in Ruhe für 3 Wochen. Also bis dann.